Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte unser Augenmerk auf eine Person lenken, die ihr hier vorne sehen könnt, und zwar auf William Penn. Er lebte schon eine ganze Zeit her, von 1644 bis 1718. Er ist als junger Mensch zum Glauben gekommen und er wurde dann bald in England ein bekannter Prediger. Das hatte aber für ihn auch ganz persönliche, gravierende, negative Folgen. Sein Vater hatte ihn dann verstoßen und die beiden haben sich erst am Lebensende wieder versöhnt und zusammengefunden. Er wurde sogar mehrfach, weil er als Prediger unterwegs war, wegen seines Glaubens in England inhaftiert. Und ab 1670 entwickelte Penn ein Modell für eine neue, für eine besondere Siedlung. Und da er in England dafür keine Zukunft sah, ging er, wie damals viele, auch nach Nordamerika. Und dort gründete er, das könnt ihr mit dem nächsten Bild sehen, eine Stadt und er nannte sie Philadelphia. Und die Kolonie, in der diese Stadt war, die hat er Pennsylvania genannt. Ganz einfach, Penn war sein Nachname. Silvanien oder Silvia, lateinisch heißt Wald, also das heißt der Wald von Herrn Penn. So hieß eben dann die Kolonie Pennsylvania, so heißt sie bis heute, dieser Bundesstaat. Und er hat die Hauptstadt, hat er Philadelphia genannt. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt er uns das heute Morgen von diesem Mann, der schon so lange tot ist, der ein Kind Gottes ist, den wir in der Ewigkeit vielleicht mal wieder treffen werden. Aber warum erzähle ich uns das von Philadelphia? Nun, uns ist der Name meistens noch so bekannt als Käsename. Dem einen oder anderen schmeckt dieser Frischkäse, der andere steht nicht so drauf. Aber Philadelphia bedeutet von seinem Wortwahl her, früher hätte man gesagt Bruderliebe. Heute sagt man die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Also die Liebe unter denen, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist der griechische Begriff dafür und er heißt Philadelphia. Und in der Bibel steht Philadelphia auch für eine Gemeinde aus den sieben Sendschreiben, das können wir in der Offenbarung nachlesen. Und diese Gemeinde hat sich ausgezeichnet, dass sie in der Verfolgungszeit damals Jesus treu blieb. Und das hat den William Penn sehr bewegt. Wie kann man in Zeiten, wo man vom Glauben her nicht in Freiheit leben kann, sondern verfolgt wird, sogar er persönlich ins Gefängnis kam oder sich mit seinem Vater überworfen hat, wie kann man in solchen schwierigen Zeiten treu Jesus gegenüber bleiben? Und Philadelphia heißt eben also auch die Liebe zueinander als Christen. Und ein Bibelvers aus dem 1. Thessalonicher Brief 4, Vers 9, den ihr vorne seht, hat ihn ebenfalls bewegt. Was aber die Liebe unter den Gläubigen, und der Paulus nennt jetzt eben diesen Begriff Philadelphia, was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch, Paulus, nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und davon war William Penn angetan. Also zum einen von dieser Gemeinde in der Offenbarung, die Jesus treu blieb in der Verfolgungszeit. Und zum anderen dann aber auch dieser Wortbegriff an sich der Bruderliebe, der Geschwisterliebe, Philadelphia. Und er hat es als ein heiliges Experiment genannt, was er dort in Nordamerika auf die Beine gebracht hat. Mit dieser Stadt, mit dieser Kolonie. Und ein Zitat möchte ich euch weitergeben. Er schreibt, es ist ein heiliges Experiment. Leute, schaut, Gott will, dass wir einander in Liebe begegnen. Diesem Willen Gottes wollen wir uns verpflichten. Der Name unserer Stadt sei Programm für unsere Herzen, schreibt er. Und dann schreibt er etwas, was mich auch sehr bewegt hat. Wir können erfolgreich sein und hoffentlich sind wir es. Wir können lustig und fröhlich sein. Und hoffentlich sind wir es. Wir können immer fortschrittlicher werden. Gott möge es uns schenken. Ja, wir können sogar versuchen, immer schneller, immer besser, noch mächtiger, noch größer zu werden. Aber am Ende haben wir nichts davon, wenn die Philadelphia fehlt. Und dann dieses Zitat endet mit folgendem Satz. Am Ende zählen nur die Glaubensspuren der Liebe, die unser Leben hinterlässt. Am Ende zählen nur die Glaubensspuren der Liebe, die unser, die dein, die mein Leben hinterlässt. Mich hat dieses Zitat ganz ehrlich beeindruckt und auch bewegt. Zum einen, wir können, wir dürfen. William Penn ist einer, der das Christsein positiv gestalten will. Der nicht sagt, wir dürfen nicht, das ist uns nicht erlaubt und das geht nicht. Sondern er sagt, wir können und wir dürfen. Wir können und wir dürfen vieles. Wir können fröhlich sein, wir können lustig sein, wir können Fortschritte machen, wir können größer, mächtiger, schneller werden. Aber sagt, aber wir müssen wissen, was am Ende wirklich zählt, worauf es ankommt. Und er sagt, dass das sind die Glaubensspuren der Liebe, die dein Leben hinterlässt, die unser Leben hinterlässt. William Penn möchte also, was Gott will. Und er möchte, dass Philadelphia, seine Hauptstadt oder seine Kolonie, die Gemeinschaft der Glaubenden davon geprägt ist, dass sie darin gelehrt und geübt sind, einander in der Liebe zu begegnen. Und Penn greift auf Paulus zurück, weil er sagt, was Gott zu sagen hat. Und da haben wir wieder unseren Bibelvers. Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich, sagt Paulus, euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat es euch gelehrt, einander zu lieben. Was die Liebe unter euch betrifft, darüber wollen wir uns heute Morgen mal ein klein wenig Gedanken machen. Was die Liebe unter euch, die ihr mit Jesus unterwegs seid, betrifft. Darin sollen wir uns üben und das sollen wir einander immer auch weitergeben. Und ich möchte damit die Predigt fortsetzen, die Erich, mein Kollege, neulich ja gehalten hat, dass das Kennzeichen der Christen die Liebe ist. Darin werden wir als Christen wahrgenommen, sollen wir wahrgenommen werden. Das soll unser Kennzeichen, unser Merkmal sein. Und ich möchte da ein klein wenig anknüpfen und es eben heute vertiefen. Ich weiß nicht, wenn ihr dieses Bibelwort nochmal lest, ob euch was ins Auge sticht. Vielleicht fragt ihr euch auch, habe ich das richtig gelesen und richtig gehört? Steht hier doch, Gott selbst hat euch gelehrt. Also Paulus schreibt nicht, wir haben euch gelehrt, wir haben euch unterwiesen, sondern Paulus schreibt, Gott selbst hat euch gelehrt und unterwiesen. Paulus, was meinst du damit? Wie haben wir das zu verstehen? Gott selbst hat euch hier in Thessalonich unterwiesen und gelehrt. Wie ist das zu verstehen, dass diese Aufforderung zur Philadelphia-Liebe zurückzuführen ist, dass Gott sie selbst unterwiesen hat? Ich habe mich ein klein wenig damit beschäftigt und ich dachte eventuell, natürlich wissen wir es nicht und kann ich es auch nicht wissen, aber eventuell hat Paulus vor Augen, wie Gott in dieser Sache immer wieder zu allen Zeiten durch sein Wort direkt gesprochen hat zu den Leuten, zu seinem Volk, zu seinen Leuten. Die Unterweisung in der tätigen Liebe Gottes ist also Chefsache. Das ist die Sache des Chefs selber, von Gott selbst. Und daraus ergibt sich ein erster Impuls für uns heute Morgen, wenn wir über die Liebe untereinander nachdenken. Was aber die Liebe, die Philadelphia also betrifft, Gott lehrt uns beständig, einander zu lieben. Kein geringerer als Gott selbst, der die Liebe ist, unterweist uns und lehrt uns darin, in der Liebe zueinander zu wachsen. Drei kleine Beispiele, das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist selbst tut. Da ist Gott der heilige, liebevolle Vater, der sein Volk schon unter Mose lehrt, 3. Mose 19. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Jesus Christus, der Sohn Gottes, die personifizierte Liebe Gottes schlechthin, der seine Jünger lehrt, denkt an die Predigt vom Erich. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe habt und sie auch lebt. Und auch der Heilige Geist. Wenn ich sage, es ist Chefsache, dann ist es auch Sache des Heiligen Geistes. Epheser 1, Vers 7, er ist unser Lehrmeister. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Ich bitte Gott, dass er euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick gibt, dass er ihn, den Gott der Liebe, und seine Heilsabsicht erkennt. Dass er euch Weisheit und Einsicht schenkt, dass ihr ihn, Gott, den Gott der Liebe, und seine Heilsabsicht in seiner Liebe erkennt. Ich weiß, dass gerade, auch ein Stück weit im aktuellen Geschehen unserer Gemeinde, das vielleicht gar nicht für jeden so zusammenzubringen ist. Ein Gott der Liebe, da ist ein Unglück passiert. Ihr wisst es mit dem Dominik, der tödlich verunglückt ist. Da ist ein Unglück passiert und da ist ein Gott der Liebe auf der einen Seite. Und das soll eine Heilsabsicht sein, die gut ist, weil es ein Gott der Liebe ist. Das ist manchmal in solchen Zeiten gar nicht so einfach zusammenzubringen. Ihr Lieben, einen, der im Unglück steht und das Unglück durchbuchstabieren muss, wie er mit Gott da weiterkommt, glaubt mir, dann macht es Gott sich zur Chefsache, ihn zu unterweisen in seinem Unglück. Und ich möchte es uns ganz bewusst sagen, es ist nicht unsere Erstverantwortung, den anderen in der Liebe Gottes zu unterweisen. Das ist immer noch Chefsache Gottes selbst. Und halten wir das aus, wenn jemand in seinem Unglück an der Liebe Gottes zweifelt? Halten wir das bitte aus als Geschwister. Und versuchen wir es nicht zur Chefsache zu machen, wo wir nicht die Chefs dafür sind. Geben wir Gott die Zeit, geben wir die Gelegenheit, die Möglichkeiten, dass Gott ihn zurückliebt in seine Liebe, auch durch dieses Unglück. Da ist die ganze Trinität mit beschäftigt. Da nimmt sich keiner raus, weder der Vater, der Sohn noch der Heilige Geist. Und trotzdem gilt es dann auch das andere, Gottes Liebe ist auch Botensache. Wir sind Botschafter Christi. Gottes Liebe ist auch Botschaftersache. Und Paulus spricht es direkt an in diesem Thessalonischer Brief, zwei Kapitel weiter vorne. Ich möchte uns das gerne vorlesen, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Und da schreibt Paulus, immer wieder danken wir Gott, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns, Paulus und seinen Mitarbeitern, gehört habt. Und jetzt hört mal zu, was Paulus schreibt. Wir danken Gott immer, dass ihr diese Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt es als das aufgenommen, was es tatsächlich ist. Gottes Wort. Also Paulus ist sich ganz klar davon bewusst und überzeugt, die Botschaft, die er den Thessalonichern weitergibt, das ist tatsächlich Gottes Wort und nicht nur Menschenwort, das hier verkündet wird. Und dieses Wort, schreibt er, entfaltet nun seine Kraft in eurem Leben. Warum? Weil ihr ihm Vertrauen schenkt. Wann kann das Wort Gottes Kraft entfalten in unserem Leben, wenn wir ihm Vertrauen schenken? Ihr Lieben, also Unterweisung in der Liebe Gottes, auch in der Philadelphia, ist primär Chefsache Gottes. Gott wird mit dir immer wieder da versuchen, ins Gespräch zu kommen und wird dir gute Gelegenheiten geben und Schwierigkeiten geben, um damit weiterzukommen. Aber es ist auch Aufgabe von uns Boten, einander die Liebe Gottes weiterzugeben. Und jetzt ein zweites, weil es trägt Früchte in Thessalonich. Und Paulus sagt, ich freue mich über diese Frucht der Liebe, die spürbar ist. Aber diese Liebe soll auch noch wachsen und die darf auch noch mehr werden. Schaut mal auf den zweiten Impuls. Lebt und wachst weiterhin in der Liebe zueinander. So geht unser Bibelwort weiter. Ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. Und trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Großartig, sagt Paulus. Wenn ich euch so sehe, wie ihr miteinander umgeht in Thessalonich. Großartig. Die jetzt schon praktizierte Liebe zueinander, diese Geschwisterliebe, ist unter euch groß. Und jetzt sagt aber Paulus, die ist nicht nur groß in der Gemeinde in Thessalonich. Nein, er sagt, die strahlt aus in die ganze Region. Ganz Mazedonien spricht davon. In ganz Mazedonien merkt man, spürt man etwas von der Liebe, die euch beseelt und die ausstrahlt. Großartig. Das darf auch unter uns gesagt sein. Wo wir in liebevoller Weise wirklich einander begegnen und wo diese Liebe dann auch Kreise zieht. Ich möchte euch an eine der letzten Predigten erinnern, wo wir von den Engeln in der Gemeinde gesprochen haben, aufgrund der Notlagen, die jetzt in der Gemeinde in den letzten Wochen und durch Corona waren. Wo wir viele Engel in der Gemeinde wahrgenommen haben, erinnert ihr euch? Oder lest den Ältestenbrief, der jetzt am Wochenende rauskam. Da ist auch nochmal ein Passus darauf, wo wir darauf nochmal Bezug nehmen als Älteste. Also machen wir es doch wie Paulus, seien wir dankbar für die liebevolle Zuwendung, die in der Gemeinde da ist, aber noch nicht zufrieden. Dankbar sein, aber noch nicht zufrieden. Paulus sagt es hier, gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Und wenn wir jetzt den Bogen spannen und uns fragen, wie kann das eigentlich praktisch gehen? Kann man Liebe lernen? Kann man in der Liebe wachsen? Da würde vielleicht jeder sagen, ja, aber kann ich auch etwas dazu tun oder muss es mich einfach überkommen? Oder was muss ich tun, was kann geschehen, dass Liebe in meinem Herzen zu meinem Bruder und zu meiner Schwester wachsen kann? Und dass deren Liebe zu mir auch wachsen kann? Was können wir da tun? Ich möchte mit der Flipchart uns ein, zwei praktische Hilfen weitergeben an dieser Stelle. Und die Flipchart hilft ja immer, dass man die Dinge dann, hoffe ich, ein klein wenig besser behalten kann. Also was wäre so eine Wachstumshilfe? Schon als junger Theologiestudent hat man uns als Theologiestudent immer wieder gesagt, wenn ihr später mal Pastoren werdet oder Missionare oder Bibelschullehrer, ist eigentlich egal, was ihr im Reich Gottes macht, aber fangt bitte immer mit Gebet an. Fangt bitte immer im und mit Gebet an. Und das stimmt, das bewahrheitet sich und das ist auch wirklich so. Und das möchte ich auch so sagen. Wenn es darum geht, also was die Liebe betrifft, und nicht nur das, sondern dass die Liebe größer wird, dass die Liebe wächst unter uns, dann fang bitte im Gebet an. Und ich denke, das kann jeder von uns tun, oder? Im Gebet anzufangen, dass die Liebe sich vergrößert. Und jetzt möchte ich es einfach mal ganz praktisch machen. Stell dir einfach mal drei Personen vor aus der Gemeinde, die du schon so von ganzem Herzen liebst. Wenn jetzt nicht Corona wäre, würdest du dir jeden Sonntagmorgen um den Hals fallen und würdest dir auf die Schultern klopfen und sagen, schön, dass du da bist, ich freue mich einfach, dich zu sehen. Also ich habe einfach Liebe oder Sympathie also für dich. Und dann möchte ich bitten, such dir mal so drei, es können auch mal fünf sein, es können aber auch, je nachdem, du wirst eine Anzahl für dich finden. Und dann mach dir einfach mal bewusst, was du an diesen Personen schätzt, was so die Liebe hervorbringt. Und dann danke Gott dafür. Nimm sie ins Gebet und danke Gott dafür. Und was wird passieren? Deine Liebe zu den Geschwistern, die du schon gut lieben kannst, die wird sich vergrößern. Das wird Gottes Geist in dir möglich machen. Und dann frag dich bei diesen lieben Geschwistern, die du schon so gut leiden kannst, was fehlt ihnen eigentlich noch? Oder wo bräuchten sie Fürbitte? Wo sind sie herausgefordert, sodass sie einfach Gottes Eingreifen oder Hilfe bräuchten? Und bete auch in dieser Weise für sie. Was wird passieren? Deine Liebe zu ihnen wird sich auch vergrößern, weil Gottes Geist hineinkommt. Und der Geist Gottes will uns Einsicht und Weisheit schenken, schreibt Paulus, dass wir ihn, Gott der Liebe, besser erkennen. Und dadurch wird sich die Liebe erweitern. Also das wäre so die einfache Variante, nicht? Such dir mal drei Geschwister aus der Gemeinde, mit denen du gut kannst und bete in Dank und Fürbitte für sie. Und also nicht nur einmal, das muss man schon im Prozess machen, nicht? Und du wirst merken im Laufe der Zeit, wie deine Liebe zu ihnen sich verändert, größer wird. Nehmen wir diese etwas schwierigere Variante, da können wir aber trotzdem auch bei diesem Bild bleiben. Jetzt überleg dir mal drei, vier oder vielleicht gibt es auch nur eine oder ich weiß nicht, aber überleg dir mal Personen, wo du sagst, ja, da hakt so ein bisschen. Also da findet man jetzt nicht gleich so Zugang und Liebe, da tue ich mir auch so ein bisschen schwer. Und dann würde ich sagen, lass uns mal mit den Minus anfangen. Weil Kritikpunkte fallen uns schneller ein, wie dann die positiven Punkte. Also fang hier mal an und mach dir diese Kritikpunkte, die du an den anderen hast, was dir schwer macht, den anderen zu lieben, mach dir das einmal bewusst. Und dann haltet diese Personen und diese Kritikpunkte Gott hin. Was wird passieren? Wer würde sagen, dass wenn ich über eine Dauer darüber bete, über diese Kritikpunkte, dass ich daraus ein Pluspunkt wird und dass Gott die Person verändert hat? Wer würde das so zugeben? Was? Gar keiner. Trauen wir Gott nichts zu? Ja, vielleicht, ja. Aber was wird wahrscheinlich eher passieren? Und das ist wirklich wahr. Eher wird passieren, dass Gott deine Einstellung zu diesem Menschen ändert. Und dass er sich erstmal noch gar nicht verändert hat, der andere. Aber deine Einstellung zu ihm wird sich ändern. Weil du die Kritikpunkte Gott hinhältst und weil du die Person Gott hinhältst. Gott wird erstmal bei dir was ändern an dieser Einstellung. Gottes Geist wird dir vielleicht deutlich machen, warum er so ist, wie er ist. Welche Geschichte dahinter ist, welche Prägung. Und dann wird die Liebe zu dieser Person in dir wachsen. Und dann das Zweite, dann such doch mal wirklich positive Punkte im Leben des anderen, der dir nicht so liegt. Jetzt sagt er, da tue ich mir schwer, da finde ich nichts, da kann ich wirklich nichts finden. Hans-Peter, wenn du wüsstest, nee, da finde ich nichts. In jedem steckt etwas Gutes. Gott hat in jedem viel Gutes reingelegt. Es ist nur eine Entdeckungsreise wert für uns. Dann bitte Gott einfach, dass er dir diese Pluspunkte zeigt im Leben des anderen. Und meint ihr, der Geist Gottes wird dir nicht helfen und wird es dir nicht zeigen? Er wird es dir zeigen. Aber wie gesagt, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber bleib im Gebet dran. Und was wird passieren? Deine Liebe zu diesen Brüdern und Schwestern wird sich ebenfalls vermehren. Weil du plötzlich gute Seiten an ihnen sehen wirst, die der Geist Gottes dir schenkt und die für diese Person zutreffen. Spannend, oder? Also fang einfach mal mit Gebet an. Und für den, der jetzt sagt, mit dem Gebet, ja, das mache ich schon, ich bräuchte mal doch eine andere Hilfe, dann möchte ich euch einfach mit einem kleinen Gedicht an etwas erinnern. Und dieses Gedicht heißt, es war nur und war doch so viel. Es war nur und war doch so viel. Es war nur ein freundliches Lächeln. Es war nur ein helfendes Wort. Und doch scheute es trübe Gedanken und finstere Wolken fort. Es war nur ein freundliches Grüßen. Es war nur ein Druck einer lieben Hand. Doch schien's wie die leuchtende Brücke, die Himmel und Erde verband. Es kostet dich wenig zu geben, ein Wort, ein Lächeln und helfende Hand. Doch arm und kalt bliebe das Leben, wenn niemand solche Liebe empfand. Es war doch nur und doch in der Auswirkung so viel. Eben Philadelphia, Philadelphia. So wächst die Liebe in unseren Herzen, in unsere Gemeinde hinein. Und ihr Lieben, jetzt haben wir es ja ganz persönlich gemacht. Aber wenn nicht nur du, sondern dein Nachbar und ich und andere, wenn wir alle in dieser Weise unterwegs sind und die Liebe im Herzen sich vermehrt, dann passiert genau das, was in Thessalonich auch zu spüren ist. Dass es spürbar wird, wie die Liebe sich ausweitet, diese Philadelphia-Liebe. Aber jetzt noch ein dritter Punkt. Der Paulus geht noch auf etwas anderes ein, was die Philadelphia-Liebe betrifft. Er schreibt, dritter Punkt, vermeidet, was die Liebe zueinander betrübt. Und da schreibt er, achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Also Paulus wird einfach ganz konkret und haut die Sache mal raus, wo er sagt, das sind die wunden Punkte hier, liebe Thessalonicher, ich kenne euch, ich war dabei, wir haben die Gemeinde gegründet miteinander, ich kenne euch und ich sage euch jetzt an dieser Stelle, auch in aller Liebe muss manchmal die Wahrheit gesagt sein, um was es hier geht und was ihr zu unterlassen habt, damit es die Philadelphia-Liebe nicht betrübt. 1, 2, 3 Gruppen von Menschen hat Paulus hier im Visier. Und wie gesagt, ganz zugeschnitten auf die Situation in Thessalonich. Das muss jetzt nicht zugeschnitten sein auf uns als Gemeinschaft oder auf eine andere Gemeinde. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, wie es zugeschnitten ist auf Thessalonich. Und dann fragen wir uns, was davon retten wir rüber zu uns oder was nehmen wir für uns rüber oder müssen wir in eine andere Richtung denken. Okay? Also fangen wir mal erstens an. Paulus würde sagen, nachdem er die erste Gruppe so vor Augen hat, ich nenne sie mal die geistlichen Überflieger. Die geistlichen Überflieger. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Hintergrund. Manche dachten, Jesus kommt eh bald wieder. Also die Naherwartung war ja unter den ersten Christen sehr groß und sehr stark. Man könnte sagen, Urlaubsreise, Ferienreise, die Koffer für die Wiederkunft Jesu und dass wir entrückt werden, die sind schon gepackt. Wir sitzen schon auf diesen Koffern, wir sind schon in der Abflughalle und warten. Und in aller übernächster Zeit wird Jesus wiederkommen und dann werden wir wie Henoch und dann werden wir wie Elia und dann werden wir wie Jesus selbst einfach in den Himmel entrückt und sind in der Herrlichkeitswelt Gottes. Und wir sind allen Schwierigkeiten und allen schwierigen Beziehungen und allen irdischen Herausforderungen, die uns das Leben so knechten und so unfröhlich machen, sind wir entledigt. Also kümmern wir uns nicht mehr um das geregelte Leben. Wir warten, bis Jesus wiederkommt. Lassen wir doch diese anstrengenden Dinge, lassen wir doch diese strapaziösen Angelegenheiten einfach schleifen. Jesus kommt doch eh bald. Und Paulus ruft sie in den Alltag zurück, so sehr er die Naherwartung Jesu immer propagiert und im Herzen hat, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Aber er ruft sie zurück in den Alltag. Behaltet einen klaren Kopf, hebt nicht ab, dient dem Herrn in euren und regelt euer Alltagsgeschäft. Auch wenn die irdischen Belange schwierig sind, auch wenn vielleicht die irdischen Beziehungen uns ganz neu herausfordern, achtet auf die Philadelphia-Liebe. Ungeachtet dessen, ob Jesus morgen kommt oder in 2000 Jahren. Brücke zu uns, was meint ihr, was wir brauchen? Sind wir auch so geistliche Überflieger? Ich dachte eher an was anderes, dass wir vielleicht den Weckruf wieder brauchen. Ja, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und bin ich darauf ausgerichtet? Bin ich darauf eingestellt? Oder hänge ich doch so zu beständig am Irdischen? Und nicht nur am Irdischen, sondern auch im Irdischen behaftet in meinem Glauben? Ihr Lieben, wir nehmen nichts mit, wenn Jesus wiederkommt, außer dass wir entrückt werden und in der Himmlichkeitswelt Gottes sein werden. Wir müssen lernen, loszulassen, das Irdische. Am Irdischen nicht so zu hängen, im Irdischen nicht so verwurzelt zu sein. Loszulassen ist vielleicht etwas, was Paulus uns heute sagen würde. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Alles ist vergänglich. Wie hat William Penn versucht, seinen Leuten einzuschärfen? Am Ende zählen nur die Glaubensspuren der Liebe, die unser Leben hinterlässt. Nicht das dicke Bankkonto, nicht das schöne Häuschen, nicht das Boot, nicht wie oft wir im Urlaub waren und sonstige Dinge werden zählen. Die Glaubensspuren der Liebe werden zählen. Das nehmen wir mit. Und dann ist da noch eine zweite Gruppe. Ich habe sie mal so genannt, die Naseweisen oder die zu Neugierigen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, sagt Paulus. Naseweise, das ist einer, der altklug ist, ein Schlaumeier, ein Schlauberger, der weiß alles besser und er steckt seine Nase einfach gerne in andere Dinge rein. Paulus sagt, lass das sein. Das verträgt sich nicht mit der Philadelphia. Steck deine Nase nicht überall rein, der sollte, der müsste und es täte ihm gut, wenn er, sondern kümmere dich um deine Angelegenheiten. In Klammern, damit hast du genug zu tun. Was meint ihr, was wir da brauchen? Sind wir naseweise? Stecken wir unsere Nase zu sehr in Angelegenheiten anderer rein? Aber vielleicht geht es nicht darum, dass wir uns als naseweise bezeichnen lassen müssen, aber dass wir mehr echtes Interesse am Nächsten haben. Also nicht naseweis zu sein, sondern echtes Interesse am Nächsten zu entwickeln. In einer Zeit des Individualismus und wo der Egoismus auch vor der Gemeindetür und vor meinem Christseinherzen nicht Halt macht. Wir haben gestern oder vorgestern einen Ältestenbrief rausgebracht. Da wird nochmal beschrieben, dass wir es wirklich sehr schätzen, mit wie viel tatkräftiger Liebe, hingebungsvollem Einsatz und kraftvollem Gebet in Notlagen unseren Geschwistern hier aus der Gemeinde geholfen wurde. Also wirklich, ich möchte zu dem zweiten Bild kommen, wirklich, wo Geschwister in Notlagen waren und wo es Leute gab, die einen Notlagenschirm, einen Rettungsschirm, würde man sagen, oder einen Hilfeschirm aufgebaut haben, nicht? Weil das Wetter einfach und die persönliche Situation einfach so schlecht war. Und wo dann Geschwister einfach da waren und haben der Person geholfen, tatkräftig geholfen, schnell geholfen, opferbereit geholfen, finanziell geholfen. Wunderbare Sache. Aber glaubt mir, die Herausforderung wird sein, und Gott lässt uns das nicht umsonst spüren in Corona-Zeiten. Und wir haben das Thema Miteinander vor Corona als Jahresthema gewählt. Erinnert ihr euch? Schon Anfang des Jahres. Und Corona hat uns einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir mit dem Jahresthema umgehen sollen. Das war wie wenn man wieder plötzlich vor einem leeren Blatt sitzt und dann überlegt, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und dann sind Dinge passiert, auch Notfälle passiert, die uns im Miteinander ganz neu herausfordern. Und wo wir eben kein Seminar brauchen und kein Workshop, sondern wo wir einfach nur tatkräftig gefordert sind, wie wollen wir das miteinander in der Gemeinde gestalten, wenn das und das passiert, wenn die und die Dinge uns betreffen. Und diese Dinge, ihr Lieben, da sind wir wirklich stark und da sind wir gut. Und da wollen wir Gott danken. Aber die Herausforderung wird sein, dass wir hier von dem jetzt etwas rübernehmen, in unseren Alltag, ja gut, es gibt nicht immer nur Sonnenschein, es gibt auch ein paar Wölkchen, aber ihr wisst, was ich meine. Der Alltag ist anders als die Notsituation. Die Herausforderung wird sein, dass wir hier im Alltag echtes Interesse aneinander stärker entwickeln. Echtes Interesse. Es geht mir um dich als Person, es geht mir nicht um dich als Mitarbeiter. Es geht mir um dich, der du von Gott so geschaffen bist und so bist, wo Gott dich zu uns hier reingestellt hat. Und es geht mir nicht um dich, weil du hier den Gottesdienst besuchst. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ein Mitarbeiterkreis auseinanderfällt, nur weil die Mitarbeit eingestellt wird, da dann haben wir uns nicht als auf der Beziehungsebene richtig kennengelernt. Und deshalb, das ist uns als Ältesten deutlich geworden. Und wir haben es auch in dem Brief geschrieben. Wir müssen mehr, wir wollen verstärkt mehr eine beziehungsorientierte Gemeinde werden, wo wir uns auch mal zweckfrei begegnen und nicht immer nur auf der Mitarbeiterschiene, auf der Vorbereitungsschiene, auf der Veranstaltungsschiene, sondern als Mensch zwischen du und mir oder ich und du und wir. Und da wird die Herausforderung sein, dass das, was wir hier gut können, dass wir das irgendwie integrieren hier hinein. Wie das gehen kann, ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nur nicht. Aber man muss auch nicht immer gleich alles wissen, wenn man predigt, oder? Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir es uns zu Herzen nehmen, dass wir uns daraufhin ausrichten und dass wir Gott wieder fragen, Herr, was willst du uns damit deutlich machen? Du hast uns hier was deutlich gemacht, was soll jetzt hier deutlicher werden? Wie können wir das umsetzen? Und ich glaube, wenn wir da mal offen im Gespräch und Gebet sind, dann wird uns Gott hier helfen. Und Dinge werden uns wichtig werden und die Liebe wird sich vermehren. Ich komme zum Schluss. Es wird aber nur mit Philadelphia gehen. Ich glaube, das ist schon klar. Es wird nur mit der Liebe Gottes gehen, die wächst und die größer wird. Jetzt noch eine letzte Gruppe, die machen wir ganz kurz. Das sind die Schmarotzer. Sorgt für euren Lebensunterhalt. Entschuldigung, wenn ich die so nenne. Aber liegt nicht den anderen unnötig auf der Tasche. Also unnötig, warum? Weil keine wirkliche Not da ist. Sorge für dich selbst, so gut es geht. Das Credo von Paulus lautet, lebe nicht auf Kosten anderer in den Bereichen, wo du selbst Abhilfe schaffen kannst. Und Vers 12, wie unser Predigtext weitergeht, ich habe es jetzt hier nicht auf Folie, aber ich lese ihn euch vor, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemanden unnötig zur Last fällt. Also bitteschön, wo du deine Dinge selber regeln kannst, dann mach es. Aber wo du es nicht selber regeln kannst, weil es dich überfordert und weil es nicht geht, weil die Not dann da ist, die du nicht alleine wenden kannst, dann soll die Philadelphia-Liebe greifen und dann lass dich auch von dieser Liebe ergreifen. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, sich von der Philadelphia-Liebe der Brüdern und Schwestern sich ergreifen zu lassen und nicht gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen und nicht gleich an eine Gegenleistung zu denken, sondern sich einfach mal von der Philadelphia-Liebe beschenken zu lassen. Wollen wir das Wort Gottes für heute mal zusammenfassen auf ein letzten Bild oder vorletzten Bild. Was die Philadelphia-Liebe betrifft, versucht Paulus der Thessalonicher Gemeinde ins Herz zu schreiben, Gott lehrt uns beständig einander zu lieben, es ist Chefsache. Und damit wird wichtig, was uns wichtig werden soll, nämlich in der Liebe zu Gott und zueinander zu wachsen. Lebt und wachst in der Liebe zueinander. Fangt alles mit Gebet an, lasst kleine Taten sprechen, die große Wirkung haben, nur so viel und doch so große Auswirkungen. Vermeidet, was die Liebe zueinander betrübt und werft diese kleinen Füchse aus eurem Weinberg hinaus, die die Liebe betrüben und auffressen, auch aus eurem Herzen. Zum Schluss noch ein Bild aus der heutigen Stadt Philadelphia, die ja von Wilhelm Penn gegründet wurde. Auf dem John F. Kennedy Platz könnt ihr folgende Statue sehen. Sie ist geschaffen im Jahr 1966, also jetzt 44 Jahre alt. Der Künstler heißt Robert Indiana, ist 2018 gestorben. Und dieser Künstler, ihr kennt vielleicht dieses Love-Symbol, das kann man auf vielen Dingen wahrnehmen, bis hin zu Briefmarken oder sonstigen Graffiti oder sonstigen Sachen. Und Robert Indiana hat das so erfunden, diesen Schriftzug, und er hat gesagt, eigentlich war das eine tolle Idee von mir, aber ich habe auch zeitlebens drunter gelitten, weil alle kennen das Schriftzeichen, aber keiner kennt mich. So, und jetzt schaut euch mal diese Skulptur an. Da kann man sich drunter stellen, nicht unter dieses Zeichen Love. Das ist das eine, ich kann mich da reinstellen. Und viele Liebespaare machen das und stellen sich da rein und lassen sich da fotografieren. Könnte es sein für dich heute Morgen, dass du dich mal wieder unter die Liebe Gottes stellst? Dass du dich mal wieder in einen Regen der Liebe Gottes begibst und sagst, Herr, ich danke dir, obwohl ich mich momentan überhaupt nicht ausstehen kann oder selber nicht leiden kann oder weiß, was nicht gut läuft und vor dir nicht richtig ist. Aber ich danke dir, dass dir meine Liebe gilt. Und ich stelle mich ganz bewusst heute Morgen mal unter deine Liebe. Das wäre ein erstes, nicht? Weil Liebe weitergeben kann ich nur, wenn ich Liebe empfange. Und zum anderen, schaut euch mal die Buchstaben an. Der Buchstabe O von Love ist zur Seite gefallen. Das hat der Künstler ganz bewusst so gestaltet. Der Künstler spielt damit zum einen auf unsere menschliche Schwäche an, nämlich dass wir mit der Liebesfähigkeit oftmals nicht immer so gut bestellt ist. Das O ist umgefallen. Aber er ist ehrlich genug zu sagen, dass in seinem Leben das O auch Schräglage hatte. Er war 4-mal verheiratet und ist nie richtig glücklich geworden in Beziehungen. Also er kennt es auch, dass das O schräg liegt. Herr, meiner Liebe mangelt es so oft an Geduld und so vielem mehr. Und zuletzt muss ich mich dann entscheiden, schaut mal das Bild nochmal an, ob ich mich unter die Liebe stellen will oder nicht. Bleibe ich nur Zuschauer? Mache ich vielleicht nur wieder der Mann, der da unten kniet, mache ich nur ein Bild von anderen, die sich unter die Liebe Gottes stellen und finde es schön und toll, aber ich selber bleibe als Zuschauer außen vor? Oder bin ich wie die zwei Wanderer mit meinem Rucksack unterwegs und überlege mir, kann ich eigentlich mit dem Rucksack, den ich da hinten drin habe, kann ich mich eigentlich damit zur Liebe Gottes hinbewegen? Oder müsste ich erst nicht den Rucksack ablegen, damit ich würdig bin für die Liebe Gottes? Merkt ihr, wie wir hier miteinander unterschiedlich vielleicht auch jeder Einzelne unterwegs ist. Aber das Ziel soll eigentlich immer sein, dass jeder sich unter diese Skulptur stellen kann und stellen wird. Um die Liebe Gottes neu wahrzunehmen, aber auch sich selbst neu zu verpflichten. Ich möchte aus dieser Liebe leben und möchte diese Liebe Gottes auch an andere weitergeben. Mit diesem persönlichen Eindruck von dieser Skulptur möchte ich uns jetzt in eine persönliche Stille entlassen, einfach zum persönlichen Weiterdenken und auch zum persönlichen Gebet mit Gott einladen. Ich danke dir, Andi, dass du diese Stille musikalisch untermalen wirst. Gott segne sein Wort an euch. Amen.